Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde,
auf einem ökumenischen Symposium zum Thema Taufe habe ich einmal die Hintergründe dargestellt, wieso die ungefähr 600 Millionen Freikirchler ihre Taufe vollziehen und warum sie es so machen und was dazu mit zu verstehen ist darunter. Und danach kam ein Mann zu mir, der mich mit großen Augen fragte, mit großen Augen vor Besorgnis fragte, und was ist mit Ihren Kindern? Und was ist mit Ihren Kindern? Ich hätte fast munter, wer mich kennt, weiß, dass das schon mal vorkommt, geantwortet, na, meinen drei Kindern geht's gut. Eher zu gut, aber das habe ich mir gespart, denn da war ernste Sorge hinter. Und als ich ihn fragte, wie er das meinte, da wurde mir klar, er hatte die Befürchtung, wenn eines unserer kleinen Kinder sterben würde, bevor diese Handlung der Taufe an ihnen vollzogen würde, dann würden sie ja garantiert in die Hölle kommen. Denn in seinem Verständnis ist das so, dass, oder war das so, dass der, an dem die Taufhandlung nicht vollzogen ist, unter Garantie und zwar ausnahmslos in die Hölle kommt. Da wurde mir wieder einmal bewusst, wie exotisch das eigentlich ist, was diejenigen für völlig selbstverständlich halten, die etwa in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde zu Hause sind. Ist das unverantwortlich? Ist das lieblos, wenn wir so etwas betreiben? Nein. Ich hoffe nicht, dass wir irgendjemanden argumentativ beweisen müssen, dass wir unsere eigenen Kinder und auch jede Menge andere Kinder fast so lieb haben wie unser Herr. Aber solche Gedanken, wie sie in der Kirchengeschichte entwickelt sich haben, wie sie gewachsen sind über Jahrhunderte, könnte ich Ihnen auch 3-4 Stündchen lang erklären, aber die sind in der Bibel so nicht vorfindlich. Nein. Ich weiß, und das gibt es ja bis heute, in allen Krankenhäusern gibt es Einrichtungen, dass die kleinen armen Wesen, die nicht zum Leben hindurchdringen, können doch noch schnell getauft werden, damit sie nicht in die Hölle kommen. Warum das so ist, wie gesagt, kann ich Ihnen lange erklären, aber glauben Sie mir, glaubt mir, der, der uns so lieb hat, dass er sein Leben lässt für uns, der lässt die Kleinen nicht verderben, weil ein paar Tröpfchen Wasser fehlen oder ein Segenszuspruch eines Menschen. Nach dem Verständnis der römisch-katholischen, der orthodoxen Kirchen, auch der lutherischen Kirchen, wird in der Taufe etwas ganz Besonderes, Einzigartiges gespendet, was aber nicht daran liegt, dass hier Menschen einen Wunsch haben, näher zu Jesus zu kommen, sondern was darin liegt, dass hier ein Priester, ein Pastor eine Segenshandlung vollzogen hat, oder in der römisch-katholischen Kirche ist das nicht notwendig, dass ein Pastor oder dabei sein kann, da muss Wasser geflossen sein. Bei näherem Hinsehen ergeben sich aus dem für uns garantiert sehr exotisch vorkommenden Konsequenzen, die auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar scheinen. Zum Beispiel den kleinen Wesen wird hier im Verständnis dieser Kirchen etwas zugeeignet, was sie auch nie mehr loswerden, selbst wenn sie es wollten. Egal wie auch ihre Lebensentscheidungen einmal aussehen werden, sie werden diese Handlung, dieses auf Ewigkeit im Himmel sein müssen, sage ich mal bewusst so seltsam, nie mehr los. Und wie man so eine Vorstellung aus der Bibel heraus entwickeln kann, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Allerdings, was dir und was mir unsere Töchter sagen würden, zum Beispiel, wenn wir ihnen, na, so in deinem Alter, Jennifer, sagen, ach übrigens, damals, du wirst dich nicht daran erinnern, du warst zu klein, haben wir dich mit dem Horst von nebenan verheiratet. Und den wirst du heiraten, von dem kannst du dich auch nie mehr scheiden, den wirst du auch nie mehr los und ein anderer geht nicht. was dann die zarte und friedliche Jenny und die gar nicht so zarte und gar nicht friedliche Tochter Sophia Victoria, die ich zu Hause habe, mir dann erzählen würde, das kann ich mir vorstellen. Das möchte ich aber hier von der Kanzel nicht zitieren. Ja, warum taufen wir Erwachsene oder dem Erwachsensein zustrebende Menschen? Warum taufen wir Menschen, die persönlich an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben? Warum taufen wir die Täuflinge in so ungewohnter Art unter Wasser und mit schwachem Arm, in meinem Falle, ziehen sie wieder heraus? Warum machen wir das so? Die Antwort ist total simpel, weil es in diesem dicken Buch drin steht und so beschrieben ist. Deshalb. Und ich kenne auch keinen anderen Grund, warum etwas mit Kirche tun sollte. Warum sollte man als Menschen, die Christen sind, etwas anderes tun als das, was hier beschrieben ist? Es gibt, wie gesagt, Gründe, aber die sind nicht hierin gegründet. Hier steht was anderes. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet. So heißt es. Auf diesen hoffentlich von mir in ausreichender Anzahl gedruckten Umschlägen und Bildern und Abläufen. Ja, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Und das läuft, obwohl Gott keine standardisierten Muster hat, nachdem er uns begegnet, in der Regel so, dass jemand aus einer Begegnung heraus, dass jemand aus einer Predigt heraus, manchmal auch direkt aus Gottes Wort heraus eine Entscheidung fällt, ja, ich will das annehmen, was Jesus Christus für mich getan hat, dass jemand zum Glauben, zum Vertrauen auf Jesus Christus kommt und beginnt, ein Leben in diesem Vertrauen zu führen und dass er in eine Gemeinde, egal welcher Benennung, hineingetauft wird. Das ist hier beschrieben. Und was damit gemeint ist, möchte ich ein wenig erläutern in der Kürze der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Was haben Sie da gerade miterlebt? Was ist hinter dem Wasser, nicht in dem Raum dahinter? Da sind meist muntere Dinge passierend und auch nasse. Darum soll es nicht gehen. Wenn Sie mal das Programm in die Hand nehmen, dann sehen Sie auf der Vorderseite hier so ein paar künstlerisch anspruchsvolle Darstellungen. Auf der Rückseite wird das ausführlich erklärt, das kann man auch nach der Predigt noch lesen. Im Zentrum dieses Bildes steht das Kreuz. Das ist überhaupt gar kein Zufall, denn irgendeine Gemeinschaft, in der nicht das Kreuz im Zentrum steht, darf sich vieles nennen, aber Kirche Jesu Christi oder Kirche darf sie nicht heißen. Und es ist überhaupt gar kein Zufall, dass auch in dem Ensemble hier in unserem Podium das größte, auffälligste und unverzichtbarste dieses Kreuz ist. Diesen wunderschön gestalteten Tisch da habe ich letzte Woche zum ersten Mal gesehen. Der kann auch weg. Advent können wir auch sogar ohne Kerzen feiern. Das Taufbecken auch nicht unbedingt nötig. Es gibt Gemeinden, die in der Wieke taufen oder wo auch immer. Darum geht's gar nicht. Aber auf das Kreuz verzichten, das geht nicht. Und es ist gar kein Zufall, dass das Letzte, was die Menschen, die in dieses Wasser gehen, praktisch dieses Kreuz ist und das Erste auch wieder, wenn sie da herauskommen. Das sorge ich gerne für, denn daher geht der Weg und die Wahrheit und da ist das Leben. Und das ist nicht zufällig so. Das Wasser allerdings, was hier symbolisiert ist in diesen Bildern hier in Blau, das hat nicht nur mit Abwaschen von Sünden zu tun oder mit Reinigung. Für Israel ist das ein Symbol des Todes. Noch schlimmer, etwas Beängstigendes, weil das ungeformte Wasser in Israels Vorstellung mit dem Vorgeschöpflichen verbunden ist. Bibelkenner werden das wissen. Am Anfang der Bibel wird beschrieben, der Geist Gottes schwebte über den Urwassern, über dem Tohu Wabohu, das ist da dieses ungeformte, wüst und leer heißt das, und die Erde war wüst und leer. Das ist ein Zustand der Schöpfung, in dem noch nicht Gottes ordnende Schöpferhand eingegriffen hat. Und davor ist Israel immer ja zurückschreckend. Da will es nichts mit zu tun haben. Wasser ist nicht nur für Fruchtbarkeit und für Abwaschen stehen, sondern auch für Tod. Was sie gerade erlebt haben, ist tatsächlich ein Sterben und ein Neugeborenwerden von Menschenkindern. Bei der Jenny ist das noch nicht ganz so lange her, dass sie neu geboren wurde, beim Wilfried schon etwas länger. Das geht aber nicht, aber darum geht es nicht. Was hier geschieht, ist tatsächlich eine ganz besondere Art von Geburt. Wenn dieses kleine Wesen hier, das gerade von dem Mütterlein, witzigerweise ist das ja das Enkelkind von Willi und die Tochter, was hier gesegnet worden ist, wenn die kleine Kaleoni, ich hoffe, sie hat noch 100 Jahre, vielleicht 110 zu leben, aber Gott hat für sie viel mehr vorbereitet. Nämlich das, was hier begonnen hat, im Vertrauen auf Gott, das, was hier ergriffen worden ist, das ist ewiges Leben. Kann sich keiner vorstellen. Als ich so ungefähr so alt war wie ihr, da musste ich im Gottesdienst sein, so nette Sachen wie Kinderansprachen, so gab es damals nicht, sondern nur einen steinalten Pastor, der mindestens 50 Jahre alt war und der Sachen erzählte, die mich überhaupt nicht interessierten und gelacht durfte gar nicht werden, das war viel zu heilig. Naja, gut, wie das ist. Aber da habe ich mal gedacht, Ewigkeit. Boah, noch einen Monat bis Weihnachten, ne? Wer soll das denn ertragen? Ne? Und dann dachte ich mir, naja, ein Jahr, 5 Jahre, konnte ich mir vorstellen. Und dann dachte ich mir, nochmal 1000 Jahre, nochmal 100.000 Jahre, dachte ich, irgendwann muss das sterbenslangweilig werden. Dann dachte ich mir, naja, wir können uns Ewigkeit nicht vorstellen. Unendlichkeit auch in der Breite. Jedenfalls das, was hier begonnen hat, findet, strebt nicht dem Tode zu. Dieses kleine nuckelnde Leonie, die wird ja irgendwann mal, wie wir alle, sterben. Das ist so eingestiftet, eine gefallene Schöpfung. Das, was hier begonnen hat, zeichenhaft endet in Gottes Ewigkeit. Ich habe es oft genug erklärt, werde es auch oft genug machen. Unser Leben fängt klein an, krabbelnd. Man kommt ein bisschen größer, wird größer und irgendwann krabbelt man auch wieder und versucht dann irgendwie am Leben noch teilzuhaben auf allen Vieren mit Rollator und Ähnlichem. Ja, und dann ist irgendwann vorbei. Dieses Leben hier hat von Gott her begonnen. Jesus versucht das im Johannesevangelium dem Ratsherrn Nikodemus beizubringen. Eine sehr spannende Geschichte und er erklärt das so, was nicht von oben herab neu geboren worden ist, kann nicht Anteil am Reich Gottes haben. Und damit ist sozusagen ein U vorgeschrieben, das hier ist von Gott her neu geboren, so sagt die Bibel, so wollen wir es annehmen, wird dann hier eine Zeit lang geführt und endet nicht im Tode, sondern in Gottes Ewigkeit. Das ist eine Vorstellung, der man sich mal vorsichtig nähern muss. Das ist etwas ganz anderes. Dass das nicht in unserem Verfügungsbereich steht, das muss klar sein. Das kann manchmal verwirrt sein, weil wir, verwischt sein, weil wir darauf warten, dass Menschen selbst eine Entscheidung treffen. Und das kann sehr spät sein. Teda, du warst, glaube ich, die Älteste mit deutlich schon über, sagen wir mal, 60, die ich jetzt hier habe taufen dürfen. Der Weg ist manchmal lang, aber es ist so, dass das unverfügbar ist letztlich. Wir drängeln auch nicht. Ich habe mir wenig Mühe gegeben, die Jennifer zu überreden, dass sie endlich sich taufen lässt, beim Willi auch nicht. Einfach nicht deshalb, weil ich das nicht könnte, sondern weil es darum nicht geht. Die Entscheidung ist schon notwendig. Wir warten auch darauf, auch wenn das manchmal viel zu lange ist, wie man da vom Gefühl her, vor allen Dingen bei Geschwistern leiblicher Natur oder bei eigenen Kindern. Aber das geht deshalb nicht, weil Gott sich das vorbehalten hat, durch seinen Heiligen Geist das zu bewegen. Er hat seine Zeit und das ist sein Weg. Aber diese Entscheidung, ja, die gleich so ungefähr die Entscheidung, die du hoffentlich unter Weihnachtsbaum in wenigen Tagen treffen musst. Will ich dieses neue VI oder dieses neue Fahrrad oder was auch immer, will ich das jetzt wirklich annehmen? Och ja, ne? ja, das ist noch viel schlimmer. Ja, diese Entscheidung, ohne die und gegen die wird Gott niemanden erlösen, da bin ich mir völlig sicher. Aber die bewirkt natürlich nichts alleine für sich. Wenn unser Herr nicht längst schon alles da getan hätte, wozu wir nur unser Ja sagen müssen, um es zu ergreifen, damit es für uns diesen Vertrag nur unterschreiben müssen, der längst geschehen ist, dann wäre alles das, was hier im Wasser passiert wäre, nicht mehr als ein Wunsch, ein Bad vielleicht, ein Ritual, irgendetwas, was keine Bedeutsamkeit hat. Aber da unser Herr Jesus Christus alles getan hat, für mich und für dich und für dich und für alle anderen auch, ist unsere Aufgabe, nur das anzunehmen, dass das verzweifelt schwer ist, weiß ich auch. Und es gibt ja auch genug Menschenkinder, die daran vorübergehen, achtlos sogar. Und auch wenn andere Kirchen das in ihrer systematischen Theologie ganz anders formuliert haben, öffentlich wird da nicht so häufig drüber geredet, eines ist mir völlig klar. Gott wird niemanden zwingen, in seinem Himmelreich sein zu müssen. Egal, was in welcher Absicht, sicher gut gemeint, irgendwelche Priester, Pastoren oder sonstige an ihm vollzogen haben, ohne dass er es wollte, ohne dass er sein Ja dazu gesagt hat. Gegen unseren Willen wird Gott nicht an uns handeln. Aber wenn wir das ergreifen wollen, wenn wir das ergreifen wollen, wenn wir dieses schlichte Ja, zwei Buchstaben sprechen, dann gilt das, was unser Herr für uns dort getan hat, für mich und für dich und auch für die ganz Kleinen oder wer auch immer das ergreifen kann. Am Ende deines Wissens mit Gott, liebe Jenny, wirst du hoffentlich nicht sein. Da gibt es vieles zu erkennen. Und selbst der im Glauben gereifte Willi, der nicht gestern angefangen hat zu glauben und heute sich taufen lässt, sondern mit dem Gott schon eine abenteuerliche Geschichte hat, der weiß immer noch nicht alles von Gott. Und wenn ich das mal so vorsichtig bemerken darf, ich bin jetzt deutlich länger, schon mehrere Monate, über 30 Jahre Pastor. Und ich kann zwar so tun, als ob ich alles wüsste, aber ganz ehrlich gesagt, ich fange da gerade mal mit an. Und da ist die Ewigkeit keine schlechte Geschichte. Da hat man vielleicht Zeit genug, sich dann mit diesen Geheimnissen noch tiefer zu beschäftigen. Was das bedeutet, dass dieses Kreuz so aussieht, dass wir den merken. Nämlich, unser Herr schafft die Verbindung von uns zu Gott. Das ist die räumliche Dimension. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und du bist nicht alleine, das zeigt das andere. Denn das Einzige, was diesen sehr munteren und ungeheuer bunten, ich sag mal ganz bewusst, Haufen von Menschen zusammenhält, die nicht ihre gemeinsame Überzeugung oder was auch immer so könnte, dass sie dieselbe Modegeschmack hätten, dieselbe Autos fahren, dieselbe politische Partei wählen, gar nichts, sondern der hier, der im Mittelpunkt dieser Gemeinde steht. Und wenn der da ist, dann gibt es eine Verbindung, ihr Lieben, wo wir uns Schwestern und Brüder nennen dürfen, weil wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Und wenn was anderes im Mittelpunkt steht, dann ist das etwas anderes hier und überhaupt nicht so schön und so friedlich und so segensreich, wie das, was wir manchmal erleben können. Was muss man tun, um das zu ergreifen? Anders als alle Kirchen, die ich kenne, sind wir der Überzeugung, dass es nicht der Taufe bedarf, in den Himmel zu kommen. Der Schächer am Kreuz, der neben Jesus sitzt, das sagt Gottes Wort, ist am selben Tag mit ihm im Paradies gewesen. Der ist garantiert nicht getauft worden, ganz bestimmt nicht. Das weiß ich, obwohl ich ein Baptist bin und das heißt eigentlich Täufer. Wir sind die einzige Kirche, die ich kenne, die nicht von dieser Handlung ausgeht. Aber ohne dein Vertrauen auf den, auch wenn es ganz schwach ist, auf den, der da für dich gehandelt hat. Ohne den geht nichts. Um deinen Glauben geht es. Und glaub mir, du kannst dem vertrauen, wie die fröhlich piepende Kim Leonie ihrer Mutti vertraut, in deren Hände sie geborgen ist. Amen.